Vielen Dank, liebe Frau Hendricks, unsere Gastgeberin heute, für diese schönen Worte. Und noch einmal vielen Dank an André Hansen. Du hast dich selbst übertroffen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sprechen kann nach dem, was ich da vernommen habe. Aber ich will es versuchen. Es ist mir als Sprecherin der Deutschen Literaturkonferenz wirklich eine Ehre und eine Freude, Sie hier und heute alle begrüßen zu können. Ich freue mich auch sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind, trotz des unerwartet frühen Wintereinbruchs. Und wir haben schon so vieles gehört. Und ich springe jetzt aus der Warte von André Hansen betrachtet, springe ich jetzt in die Vergangenheit zurück. Wir hatten ja schon vor einiger Zeit vor, mit vereinten Kräften wieder ein Symposium zu veranstalten. Und das Thema war schnell gefunden, denn auch wenn die künstliche Intelligenz alles andere als ein neues Phänomen ist, ihre Anfänge reichen bis ins Jahr 1955 zurück, als dieser für mich jedenfalls so trügerische Begriff geprägt wurde, dringt sie in letzter Zeit massiv in alle erdenklichen Bereiche vor, so auch in unsere Branche. Und spätestens seit ChatGPT in diesem Sommer einen weltweiten Begeisterungstaumel auslöste, bekommen diejenigen, die literarische Texte verfassen oder übersetzen oder verlegen, immer häufiger die Frage gestellt, ob sie nicht bald überflüssig werden, da die KI doch rasant an Kompetenz gewinne. Jetzt oute ich mich als hoffnungslos rückständiger als Obmensch. Eine Frage, die wir uns selbst nicht so stellen, weil wir ja tagtäglich mit Sprache und Literatur arbeiten und dafür nicht nur Zeichen gebrauchen, sondern unsere Wahrnehmung und Erfahrung von Welt, die ganz stark auf das Sinnliche und Emotionale beruht und ja, auf Empathie. Und das ist keiner Software gegeben, ist keinem Programm einzugeben, egal was die Entwickler in ihren Werbetexten versprechen. Für mich, die ich seit 30 Jahren übersetze und als gestern DeepL als Test wieder einen recht einfachen französischen Satz eingefüttert habe, so einfach wie der Vers von Rimbaud. Also für mich stellt sich in diesem Zusammenhang eher die Frage, ob das, was die Tech-Konzerne behaupten, um massive Investitionen und Subventionen einzuwerben und weltweit Kunden zu locken, ob das bewusste Irreführung, arglistige Täuschung oder schwerer Betrug ist, den es zu ahnden gilt. Aber heute, hier, wir alle gemeinsam, wir stellen uns ganz andere Fragen. Praktische, rechtliche, politische, soziale. Ich komme sofort mit diesen Fragen, die in den folgenden Panels von Experten, Expertinnen näher beleuchtet werden. Wie kann Transparenz gewährleistet werden? Einerseits verkünden die Tech-Konzerne, im Kern 5 Monopolisten aus Übersee, die Sie alle kennen, ihre Produkte würden demnächst die Welt retten, beziehungsweise die Menschheit. Andererseits behaupten sie, sie seien nicht in der Lage, das Material, mit dem ihre Software trainiert wird, offenzulegen. Nach außen hin heißt es, man verwende dafür nur gemeinfreie Texte, Bilder, Töne. Aber das ist bekanntlich nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich werden auch urheberrechtlich geschützte Texte eingelesen und das unter anderem mit Hilfe von Piraterieseiten, auf denen ganze Bibliotheken mit zeitgenössischen Werken abrufbar sind. Es handelt sich also um organisierten, systematischen Raub geistigen Eigentums und Enteignung in einem bisher nie dagewesenen Maße. Erst kürzlich rief OpenAI die Nutzerinnen ihrer personalisierten Version von ChatGPT öffentlich zum Rechtsbruch auf. Sie sollten ruhig Bücher hochladen, das Unternehmen werde sämtliche Kosten für Rechtsstreitigkeiten übernehmen. Rasant ist also nicht nur die Entwicklung der generativen KI, rasant ist auch der Verfall moralischer Standards, sehr altmodisch, von Gesetzestreue ganz zu schweigen. Und leider hinkt die Gesetzgebung hinterher, sehr langsam, allzu langsam für die Urheberinnen und Verlage, deren wirtschaftliche Lage immer desolater wird, je größer der Value Gap zwischen ihrer eigenen Wertschöpfung und deren Verwertung oder Verwurstung durch die Tech- und Netzmonopolisten wird. Womit wir beim Urheberrecht wären? Wird es durch den Vormarsch der generativen KI gerade unterhöhlt, wie ein erfahrener Verleger in einem Vorgespräch mutmaßte? Besteht gar das Risiko, dass es vom Gesetzgeber selbst aufgeweicht wird, um der Wirtschaft eine Freude zu machen, wie die Justiziarin eines Urheberverbands gestern auf der Jahreskonferenz der Initiative Urheberrecht befürchtete. Oder ist es im Gegenteil so gut und so stark, dass es auch den jüngsten und künftigen Angriffen widerstehen kann? Wie sieht es damit auf nationaler, europäischer und interkontinentaler Ebene aus? Wo muss es aktualisiert? Wie kann es durchgesetzt werden? Und dann sind wir bei der Vergütung der wahren Urheberinnen. Denn irgendwann wird die Transparenzpflicht eingeführt werden. Da tut sich auf europäischer Ebene einiges. Also wir dürfen damit rechnen, dass es mittelfristig zu dieser Transparenzpflicht kommt, die dann in die nationale Gesetzgebung hinunterkaskadieren wird. Also rechnen wir ein paar Jahre. Das betrifft sowohl den Input der KI, insofern sie mit urheberrechtlich geschützten Werken trainiert wurde, als auch deren Output, insofern erkennbar ist, wie viel menschliche Kreativität darin enthalten ist. Denn ja, und das werden wir im Laufe des Tages noch ausführlicher erläutert bekommen, erstaunlich, wie viel Mensch in der Maschine steckt, auch wenn die generative KI ihn und seine Werke auf den ersten Blick unsichtbar macht. Was ist mit dem Text- und Data-Mining? Jetzt sehen wir ja, dass die Gesetzgebung, die auf nicht kommerzielle Nutzung ausgerichtet war, inzwischen hoffnungslos überholt ist. Vor allem wissen wir aus der Praxis, wie schnell aus utopischen Vorstellungen, die der Allgemeinheit zugutekommen sollen, im Zeichen der Wissensverbreitung und Forschungsfreiheit, nun Futter für die Tech-Monopolisten wird, die die Arbeit von Millionen ausschließlich zu ihrem eigenen Gewinn verwerten. Wer vor den gesellschaftlichen und politischen Gefahren der KI warnt, vergleicht sie gelegentlich gern mit der Kernspaltung oder gleich mit der Atombombe. Kürzlich war es Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats. Und er verwies darauf, dass nicht das Werkzeug an sich problematisch ist, sondern der Umgang damit. Wir wissen alle, was nicht überschaubare Textfluten, Fake News, Deepfakes, die Reproduktion von Vorurteilen und Klischees durch Algorithmen für Gefahren bergen. Und genau das werden wir am Ende des Tages diskutieren, denn es geht noch um einiges mehr als um die Interessen der Urheberinnen und Verlage. Aber wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Gestern auf der bereits erwähnten Jahreskonferenz der Initiative Urheberrecht, die Sie übrigens auf der Website der Initiative Urheberrecht nachschauen können, und das empfehle ich Ihnen wärmstens. Ich möchte auch Katharina Uppenbrink, wo bist du? Noch einmal einen ganz herzlichen Dank aussprechen für diesen also so unfassbar ergiebigen Tag. Und es ist nämlich so, ich saß gestern, ich klebte am Bildschirm, weil es sehr spannend war. Aber vor allem, es gab so viele konstruktive Ansätze. Und zwar seitens der Kreativen, seitens der Juristinnen und der Politik, dass ich heute ganz beschwingt zu Ihnen spreche. Selbst das verloren geglaubte utopische Potenzial des Internets und der Digitalität wurde dank des Medienwissenschaftlers Martin André wieder zum Vorschein geholt, der sehr konkrete und praktische Vorschläge zu einer Befreiung des inzwischen durch die Monopolisten privatisierten Internets gemacht hat. Vorschläge, die wieder wahren Wettbewerb ermöglichen und die einzelnen Urheberinnen ermächtigen würden, anstatt sie systematisch zu enteignen. Was ich aus der gestrigen Konferenz mitgenommen habe, möchte ich in dieses Symposium hineintragen. Gemeinsam können wir auf nationaler wie europäischer Ebene eine konstruktive Gegenmacht entfalten, mit geballter Kompetenz und rasant wachsender Vernetzung. Also ich möchte Sie auch ermutigen, die Pausen zu nutzen, um Visitenkärtchen auszutauschen, analog oder digital. Und ich freue mich umso mehr, dass wir diese Themen heute mit ausgewiesenen Expertinnen, speziell aus der Perspektive unserer Branche, also der Literaturbranche, beleuchten werden. Erlauben Sie mir aber, bevor wir richtig ans Eingemachte gehen, noch eine kleine Dankeslitanei, denn ohne diejenigen, die ich gleich nennen werde, wäre dieses Symposium nie und nie zustande gekommen. Allen voran danke ich der VG Wort, namentlich an Robert Staats, denn ohne die Mittel der VG Wort hätten wir kein Dach über dem Kopf, kein Wasser und kein Kaffee. Ganz herzlichen Dank. Und ich möchte mich auch sehr, sehr herzlich bedanken bei Iris May, Geschäftsführerin der Deutschen Literaturkonferenz, die alle Fäden in der Finger hatte, bei Angelika die zusammengehalten hat, war Angelika Schindel, die die Öffentlichkeitsarbeit macht. Und ich möchte zurückspringen in den Sommer, in August 2023. Da hatten wir eine Taskforce, Deutsche Literaturkonferenz. Die Bücherfrauen waren dabei, der VDÜ, der Schriftstellerverband VS. Später haben wir dank Nicola Meyer und Frau Dr. Kneißler vom Börsenverein. Also Sie alle haben mitgewirkt an diesem doch eindrucksvollen Programm. Dafür also auch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und wieder dieser Gedanke, wenn wir uns austauschen, wenn wir gemeinsam werken, können wir doch vielleicht die Zukunftsvision unseres geschätzten André Hansens aufhalten. Ein frommer Wunsch, wer weiß. Also, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und uns allen ein wunderbares Symposium.